Happy Shooting, Folge 191, Fluchtverhalten.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Wo warst du?
Passt schon.
Hat dir schon mal jemand kochen heißen Tee über die Hose gegossen, wenn ich jetzt neben dir sitzen würde?
Das habe ich schon geschafft. Du. Das ist überhaupt kein Problem. Also Selbstkasteiung ist überhaupt kein Thema bei mir. Das immer wieder gerne.
Aha. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt hier bei Happy Shooting, der Fotopodcast mit Chris und dem Boris. Steigt ein, es gibt eine Freirunde. Ist es nicht wunderbar? Kurz bevor du wegfliegst, machen wir nochmal eine Aufnahme, oder?
Ich weiß jetzt auch, warum ich wegfliege. Das ist reines Fluchtverhalten. Ja, hier sind Chris und Boris, also ich Chris, du Boris, nicht verwechseln. Und wir sind Happy Shooting, die Sendung rund ums Thema Fotografie.
Die Sendung mit dem Foto, so sieht das nämlich aus.
Ja. Jetzt kommen auch tatsächlich schon Twitter-Fragen rein. Wir haben uns gerade gewundert, weil wir nehmen heute wieder zum normalen Zeitpunkt auf, sprich Dienstagabend. Und
das sind die Leute nicht gewohnt.
Ja, die letzten zwei Folgen haben wir irgendwie um die Mittagszeit jeweils aufgenommen, an komplett falschen Tagen zum Teil. Und da kamen ganz viele Fragen und heute kamen übrigens gar keine erstmal. Aber jetzt kommen langsam wieder welche. Wir haben jetzt schon wieder drei Stück. Also auch heute wird Twitter seinen Platz in der Sendung haben. Außerdem in der heutigen Sendung. Es gibt eine neue Aufgabe.
Und es gibt einen Fotozeitschriften-Tipp.
Und es gibt einen Foto-Quickie.
Dann hast du mal was ausgegraben zum Thema Fotografie und Kunst.
Dann haben wir nicht zwei, sondern drei Audiokommentare von Robert zu diversen Themen.
Ja, wir sagen auch immer 3, 2, 1, also müssen auch drei Themen drin sein. Tja, dann habe ich ein Video, na, Vergleich ist übertrieben, gesehen zwischen iPhone 4 und der Canon 7D.
Hast du schon iPhone 4? Nee, oder?
Nee, leider nicht.
Nee. Ich auch nicht. Dann gibt es von Raphael einen Kreativtipp.
Ein Feedback auf meinen Kreativtipp.
Ein Feedback
auf den Feedback, genau. Ja, wie auch immer. Dann gibt's ein kleines Update zu Pocket Chris.
Und ein allgemein so ein, zwei Chris-Updates.
Genau. Ja, dann wir haben einen Audiokommentar zum Thema ganz nah ran. Ist nochmal ein kleiner Nachtrag.
Ja, und wir fangen die Sendung an mit. Jetzt muss ich das hier vorbereiten. Das ist das traditionelle Geräuschrätsel. Moment. Ich klappe hier mal, weil ich mache das nämlich live. Also, hör mal genau her. Das ist jetzt wieder so ein...
Jetzt lache ich mich gerade scheckig. Als du gerade gesagt hast, hör mal genau her, habe ich meinen Kopf so gedreht, dass das Ohr näher ins Mikro kommt. Aber ich glaube, das war die falsche Richtung. Das war gerade ein Reflex irgendwie.
Okay. Ja, das mit der Technik. Nee, also pass auf. Zweistufig. Einmal. Na, und zweitens. Haben Sie das gehört?
Sie?
Ja. Haben Sie das gehört, Herr Nienke?
Ja, Herr Chris, ich habe das gehört.
Ich kann es noch eins machen, aber ich mache da richtig ein Bild, weil da ist nämlich
Film
drin. So, das mache ich aber keins mehr, weil das ist jedes Mal ein Foto, da ist ein Film drin, Mensch.
Katsching, ich habe es gehört.
Gut. Nachher gibt es die Auflösung.
Ich tue
es mal weg, es schmerzt so ein bisschen und ja. Gut.
Ich bin gespannt.
Lass uns doch mal hören, was der Tobias sagt.
Ja, das ist dieser Knopf.
Hallo, mein Name ist Tobias Pohl. Erstmal Gratulation zu einem tollen Podcast. Ich habe es bisher schon ein paar Mal versucht, per Mail an euch heranzutreten, aber da wahrscheinlich aufgrund der großen Resonanz nur in den Bodensatz geschafft. Egal, jetzt versuche ich es nochmal per Audiokommentar, vielleicht klappt das. Zwar zum Thema ganz nah ran, alternativ zu Vorsatzlinsen, also Achromaten oder eben speziellen Makroobjektiven oder Objektiven in Retrostellung, habe ich den Vorschlag, mal ein altes Sucherkameraobjektiv, also beispielsweise aus einer Olympus Mew oder einer anderen Kamera, eben wichtig mit Festbrennweite, dort auszuschlachten und dann in einen Kameradeckel einzubauen. Natürlich zentriert und sauber einkleben, aber da kann man ganz beachtliche Makroaufnahmen und auch mit sehr, sehr wenig Abstand machen. Da ist die Beleuchtung natürlich A und O, aber es ist beachtlich, was man aus eben solchen Objektiven rausholen kann. Gerade auch, wenn man solche Kameras aus der Grabbelkiste beim Fotohändler zieht oder aus der eigenen Grabbelkiste. Das war's. Viel Spaß noch mit eurem Podcast und macht weiter so. Tschüss.
Podcast, gut.
Genau. Bin nicht ich alleine. Ja, danke, Tobias.
Ich schaffe noch andere. mal selber bauen. Also die alte Kamera, die irgendwo noch aus Kindertagen übrig ist und die eigentlich nicht wirklich antik ist, aber auch irgendwie zu schade zum Wegwerfen. Ja, vielleicht kann man das Objektiv noch anderweitig benutzen. Das ist ein richtig guter Tipp.
Ja, das ist quasi ein Selbstbau-Retro-Stellungsobjektiv-Deckel geklebt. Wie auch immer.
Genau.
Dremel und Heißkleber könnten helfen bei der Aktion. Nee, finde ich eine coole Sache. Also, wenn ihr da irgendwie noch so alten Kram rumfliegen habt, den ihr sowieso nicht mehr benutzt, ja, probiert das mal aus. Dieser Kameradeckel, den braucht man, also die meisten, die ich kenne, brauchen den auch nicht. Gibt ja so einige, die transportieren den Kamerabody ohne Objektiv in der Tasche, weil man das dann besser packen kann. Aber ich und viele andere eben auch haben ja sowieso ständig irgendwie ein Objektiv an der Kamera. Und dann ist dieser Deckel, der normalerweise direkt vorne aufs Bajonett kommt, der ist ja über. Und mit dem kann man doch tolle Sachen basteln. Außerdem gibt es die ja auch so zu kaufen. Und dann einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Und wenn ihr da was habt, dann zeigt ruhig mal, was ihr da gebastelt habt. Vielleicht eine kleine Anleitung oder macht einen kleinen Audiokommentar dazu und zeigt mal die Ergebnisse.
Und vor allem genau, zeigt auch die Bilder, die ihr damit gemacht habt.
Eben.
Boris, weißt du, wo ich letzte Woche war?
Ich könnte jetzt ja sagen, aber ich sag mal nein. Chris, wo warst du denn?
Ja, du liest ja auch die Notes hier mit. Ich war in München und war Gast bei Bits und So. Also für alle, die hier Bits und So auch hören, und ich habe mit dem Timo festgestellt, dass wir da wohl einen recht starken Overlap haben an Zuhörern. Also wer auch Bits und So hört, hat es wahrscheinlich schon gehört. In Folge 207 bin ich als Gast dabei. Wer nicht, geht doch mal auf bitsundso.de. Ziemlich geekige Angelegenheit, aber hat extrem viel Spaß gemacht.
Spannend, spannend. Es gibt aber noch ein Update von dir. Von der Tasche von dir oder so. Ich verstehe das irgendwie nicht.
Ja, da gibt es auch gerade noch eine Frage von Alex77 auf Twitter. Wann kommt dein Pocket Chris? Also Pocket Chris ist eine kleine iPhone-App, an der ich so zusammen mit dem Johannes und dem Peter am Arbeiten bin seit einigen Wochen. Und das wird so eine Art... Also es ist schwierig, das irgendwie einzugruppieren. Also es ist keine Foto-App im klassischen Sinne, schmeißen ein Foto rein, machen Filter drauf oder so, sondern es ist eher das, was ich eh gern mache, Fotografie beibringen. Also es geht ums Fotografie lernen, es geht ums Erfahren, ums Begreifen von gewissen Dingen. Also zum Beispiel die Frage, wie sieht ein Bild bei Blende 1.4 aus oder bei Blende 8? Kannst du das erklären? Nicht wirklich.
Also aber zeigen kann man es gut.
Aber zeigen kann man es gut. Oder wie ist das mit den verschiedenen Belichtungszeiten? Oder Weißabgleiche? Oder. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, Dinge einfach mal zu zeigen. Und Pocket Chris ist im Prinzip so eine Kombination aus, ich zeig dir das mal und du kannst noch ein bisschen was dazu lesen. Also eigentlich sowas wie ein kleines Fotobüchlein, aber es gibt halt schon genug Bücher. Und dieses Interaktive, das war mir irgendwo... Fand ich interessant, das mal so zu lösen, und ja, das haben wir gemacht, und das ist jetzt gerade im Apple App Store Review. Das wurde beim ersten Mal wurde es nochmal rejected. Müssen wir nochmal submitten.
Gleich im ersten Anlauf geschafft, abgelehnt zu werden.
Das ist auch genau, was wert. Das ist, naja, war aber eher aus eigener Dummheit. Also kein Finger auf Apple, das waren wir. Und es kostet nichts.
Ja, und da sagt hier aber der Alex77 sagt, mach einen Preis. Also der will unbedingt bezahlen.
Also Alex, Pocket Chris, die Version Pocket Chris Photography Basics, übrigens zuerst nur auf Englisch, auch da müssen wir uns noch überlegen, wie wir das mit den Übersetzungen hinbekommen. Die erste Version Photography Basics kostet nichts, wird gratis sein, und das ist, das soll auch schon einigen Umfang bekommen. Also das sind jetzt nicht nur irgendwie 3 Kapitel. Die erste Version hat 4 Kapitel, es werden aber dann über Updates.
Klingt ja schon durch, die erste Version, das heißt, ihr plant weitere Versionen?
Ja, ja, also die erste Version, wie gesagt, die Basics-Version, da geht es wirklich um ganz einfache Dinge, eben wie Belichtung, Exposure, wie ist das mit Überbelichtung? Weiß denn der heutige Fotograf, wie eine 2-Blenden-Unterbelichtung aussieht? Oder wie eine richtige Belichtung aussieht? Die Kamera nimmt ja doch heute so viel ab und macht teilweise auch so viel Müll, dass viele einfach das so hinnehmen, als so muss es sein und gar nicht auf die Idee kommen, sich ein Bild anzuschauen und sagen, Moment mal, das könnte aber noch eine halbe Blende heller.
Oder dunkler.
Oder dunkler. Und das sind so Dinge, die will ich da halt so ein bisschen begreifbar machen. Und also die erste Version wird nach mehreren Updates wahrscheinlich, ich sag mal so 10 Kapitel ungefähr bekommen. Dann wird es aber natürlich weitergehen. Also dann kommt auch noch ein zweiter Pocket Chris. Der heißt dann Pocket Chris Advanced Photography. Mhm. Geht's dann in die Tiefe und das wird was kosten.
Ich dachte, der heißt dann Back Chris oder so.
Nö. Nee, aber das wird dann aber auch so im Rahmen zwischen 79 Cent und 1,60 sein oder so. Also
Habt ihr schon die ganzen Formulare ausgefüllt da bei iTunes?
Nee, das kommt dann noch.
Das ist nämlich, die Leute sagen immer, ja, mach mal eine App hier und mach mal einen Preis hier, wir zahlen das alles. Ja, aber ihr habt keine Vorstellung davon, was man als Apple iPhone Developer an Papierkram erledigen muss, wenn man für 79 Cent was verkaufen möchte. Das ist ungeheuerlich.
Genau, da musst du dann also wirklich auch noch amerikanische Steuernummer besorgen.
Richtig. Dann japanische Formulare ausfüllen oder ausfüllen lassen.
Ja, hör mal auf. Also ich hab's mir durchgelesen, das ist alles machbar, aber das dauert natürlich seine Zeit. Ja. Nee, deshalb erstmal die Pocket Chris Basics, dann die Advanced und dann, ja, mal schauen, was das Feedback bringt. Also da könnte dann durchaus eine Studio Edition kommen, eine Portrait Edition, eine Landscape Edition, und so weiter.
Ihr habt das jetzt auch so gemacht, dass die Beispielbilder so aufgelöst sind, dass es auch auf dem iPad gut ausschaut, oder?
Das ist alles schon, das ist schon für das neue iPhone 4 Retina Display ist das schon vorbereitet. Cool. Und auf dem iPad sind die Fotos, die drin sind, auch alle in voller Auflösung. Also da wird zwar am User Interface auf dem iPad, wenn du es, also es ist eine iPhone-Applikation, ist keine iPad-Applikation, die kannst du aber auf dem iPad laufen lassen und kannst du dann durch dieses Hochskalieren quasi auf groß stellen. Und da werden die Bilder gut aussehen.
Na prima.
Da wird dann Teil des Benutzerinterfaces, so Backbutton und so Zeug, wird vielleicht ein bisschen unscharf sein, aber das, worum es dann drum geht, so diese Bilder und das Zeug, die sehen gut aus.
Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, ich auch. Also momentan ist das, der erste Schuss ist mal 4 Kapitel und die nächsten 2 Kapitel sind schon in Bearbeitung und geplant sind die, also die sind alle schon durchgeplant. Das heißt, ich weiß schon, was in der Version 1.2 dann noch kommen wird und so.
Und du hast einen Twitter-Account, ne? @PocketChris.
PocketChris und es gibt eine Website pocketchris.com, da kann man auch schon mal so ein paar Screenshots sehen.
Und bei Twitter wird man dann erfahren, wenn es dann auch verfügbar ist, ne?
Ja, auf der Website gibt es eine Box, kann man sich in Newsletter eintragen und dann.
Ja. Na, schön.
Und wenn das so ankommt, dann schauen wir mal. Dann, also sobald dann ab der zweiten richtigen Version irgendwo vielleicht auch ein bisschen Geld in die Kassen kommt, dann kann man sich da mal an so Thema wie Übersetzungen setzen und oder vielleicht machen wir Übersetzungen auch als Community-Effort, das müssen wir mal schauen, wie das geht.
Prima.
Ja. Gut. Also pocketchris.com und alles wird gut.
Alles wird gut. Alles bleibt besser. Ach nee, den Spruch gibt's schon. Egal.
Du hast ein Feedback bekommen.
Ja, finde ich ganz klasse. 2 sogar. Und zwar hatte ich in Folge 188 mal so einen kleinen Kreativtipp rausgehauen. Nämlich die Idee, einfach mal in dem Foto als allererstes mal das wegzulassen, was man sonst als allererstes mal reinnehmen würde. Also beim Porträt einfach mal den Kopf weglassen. Oder beim Pferd einfach mal nur den Hintern zeigen. Also mal genau entgegengesetzt rangehen, als man sonst rangehen würde. Klingt erstmal total kurios, skurril oder verrückt, aber kann durchaus zu sehr, sehr schönen Ergebnissen führen. Und da hat hier der Raphael geschrieben, hi Boris, in Klammern Grüße an Chris natürlich auch, aber der hat den Dip ja nicht gegeben. Du hast eure Hörerschaft aufgefordert, auf deinem Kreativtipp mal Bilder einzusenden, ist hiermit geschehen. Ja, er hat mir auch ein Bild geschickt und auch einen Link. Er schreibt, das Bild folgt den Stilmitteln, die du beschrieben hast, auch vielleicht in einer etwas umgekehrten Sicht. Um die Bewegung zu unterstützen, hat es noch Bewegungsunschärfe eingebaut. Was es in meinen Augen noch interessant macht, sind die Pfeile, die in entgegengesetzter Richtung der Laufrichtung zeigen. Das versteht ihr jetzt natürlich nicht, wenn ihr das Bild nicht seht. Ich stelle den Link zu diesem Bild, das steht nämlich auf Flickr, in die Shownotes auf happyshooting.de, hier zur Folge 191. Da, das ist das Bild von Raphael. Da sieht man Leute laufen, man sieht halt nur die Füße von einem ganz interessanten Hintergrund, wie ich finde.
Und Entrée des Catacombes, das ist in Paris, in der Nähe der Katakomben.
Wer hätte das gedacht bei dem Text? Dann hat der Paul geschrieben, der hat das gleich in die Kommentare gepackt. Das würde ich euch auch bitten, einfach zu tun. Also wenn ihr sowas macht, dann geht am besten direkt zur Folge 188 auf happyshooting.de. Da gibt es auch rechts gibt's so ein kleines Suchfeld, da einfach mal Raute 188 eingeben, dann seid ihr direkt da. Und dann könnt ihr die Links direkt da in die Shownotes reinschreiben. Das geht nämlich schneller, als wenn ich das aus den E-Mails raussortiere. Und dann geht ihr da unter Umständen in den Bodensatz. Der Bodensatz ist übrigens nichts Negatives, das möchte ich hier nochmal betonen. Das sind alles Sachen, die hier noch auf Halde liegen und die der Reihe nach irgendwann mal abgearbeitet werden. Oder auch nicht immer der Reihe nach, aber ja, immer wie es so passt.
Ja, das ist ja, das ist wie bei den, also wenn man so Geschichten, so, weißt du, kennst du so Sedimente unterm Meer und so, wenn die unter ganz viel Druck und Hitze da unten zusammengepresst werden, dann werden Diamanten draus.
Richtig, unter Druck entstehen Diamanten.
Nun, und gut. Das ist mit Bodensatz genauso.
Ja, das wird immer wertvoller, was da liegt. Mhm. Also meine ich auch durchaus ernst. Also das ist für uns nicht Müll, der da irgendwie rumschleift. Das klingt manchmal bei euren Kommentaren so ein bisschen abwertend mit dem Bodensatz. Aber ich glaube, das entwickelt sich eher zu einem kleinen Kultthema. Aber wie auch immer, ich stöber da immer wieder durch. Der Paul hatte in die Kommentare geschrieben, Boris, du fragtest nach Ideen zu interessanten Perspektiven, zum Beispiel nur Füße. Da habe ich was und hat einen Flickr-Link geschickt. Und da schreibt er, und zum Thema Pferdearsch, da schickt er auch noch einen Link nach Picasa Web. Also beide Links stelle ich auch auf happyshooting.de natürlich. Da sieht man halt so ein paar Pferdearsche halt einfach von hinten.
5 Pferdeärsche.
Genau, ich mache das ganz gerne mit Pferderücken, da hatte ich auch gerade ein Bild online gestellt. Das ist halt mit Pferdeärschen, ja klar, warum nicht? Kann man ganz spannende Bilder mitmachen. Mhm. Also, auch nochmal der Aufruf an euch, macht das ruhig mal, geht mal ran, schaut euch an, was wäre jetzt euer Hauptmotiv, euer Subjekt und dann schneidet ihr da mal als erstes das Wichtigste, jetzt sagen wir mal in Anführungszeichen, das Wichtigste ab. Und konzentriert euch mal auf das, worauf ihr euch sonst nicht so konzentriert hättet und versucht damit ein spannendes Bild zu machen. Und dann her damit mit den Ergebnissen. Ja, soweit dazu. Dann habe ich heute, das war durch Zufall, ich war nämlich auf der Suche nach einem, wie sagt man, so ein Steadicam. So ein Ausbalancierer für eine Kamera. Mhm. Ja, ist jetzt kein Videopodcast, aber ganz kurz einen Ausflug haben wir ja gesagt, machen wir ab und zu mal. Ich mache jetzt ja auch immer mehr Video, ist jetzt übertrieben, aber ich mache jetzt ab und zu auch mal Video. Und da merkt man halt schon, wenn man so eine kleine Videokamera in der Hand hält, das zittert und das wackelt. Und wenn es zittert und wackelt, dann ist das bei diesen billigen Kameras und auch bei den teuren ja teilweise so, dass dieser Rolling Shutter extrem auffällt. Das ist diese CMOS-Sensoren, die werden halt zeilenweise ausgelesen. Und das dauert so seine Zeit. Und wenn man jetzt während der quasi ja permanent ausgelesen wird, die Kamera bewegt, vorzugsweise mal nach links und rechts, aber auch rauf und runter fällt es auf, dann verzerrt das Bild. Das heißt, Senkrechte werden leicht waagerecht. Und ein Bild, wenn ich jetzt nach oben und unten wackele, das wird gestaucht und gestreckt. Das sieht richtig Panne aus. Und auch wenn man dann hinterher in der Software sagt, mach mal hier so ein Anti-Wackel da drauf, analysier mal die Bewegung und gleich die mal aus. Das geht ja auch, aber dann ist das Bild quasi stabil und man sieht nur noch den Rolling Shutter. Und das ist mal irritierend, wenn man solche Szenen sieht. Da denkt man, man hat irgendwie doch ein paar Gläser zu viel und ist irgendwie bei starkem Seegang unterwegs.
Ja, das ist auch mit dem Motion Blur. Also wenn du die Kamera bewegst, dann hast du ja so Verwischer drin. Und ja, wenn du jetzt stabilisierst, dann bewegt sich das nicht mehr und dann hast du plötzlich nur noch die Verwischer und das ist genauso irritierend.
Dann gehen die Wischer immer hin und her und so.
Aha, ganz furchtbar.
Also gerade wenn du jetzt längere Belichtungszeiten hast, also wenn es dunkel wird, dann geht die Kamera auf eine längere Belichtungszeit. Wenn es sehr hell draußen ist, dann hast du das nicht. Dann hast du quasi überhaupt gar keine Bewegungsunschärfe. Das sieht auch ein bisschen blöd aus beim Schwenken. Aber du hast dann dieses Jiggle da drin, dieses Wabbeln.
Wobei, so ein Rolling Shutter hast du sogar bei Film-Kinokameras, weil auch die tasten das Bild quasi, also da wird nicht abgetastet, aber da hast du einen Shutter, der sich quasi drüber schiebt von oben nach unten oder von unten nach oben.
Mhm.
Und auch aufmacht, also auch da musst du bei Schwenks und so weiter vorsichtig sein. Also es ist also nicht nur irgendwie böse digital ist schlecht, sondern auch bei Filmen ist das durchaus ein Phänomen, wo man einfach drauf achten muss, wenn man damit filmt.
Es ist halt hier bei der billigen Kamera, die ich habe, ist es halt wirklich extrem zu sehen. Ja. Also es ist wirklich deutlich, das würde ich jetzt nicht mit einer Filmkamera vergleichen. Wobei man natürlich sagen muss, die Filmleute, die haben natürlich eine stabilisierte Kamera, also da verzerrt und streckt schon mal nichts, weil die Kamera ist wirklich ja stabil und die wissen ja auch genau, was sie tun. Die wissen, wenn ich jetzt von da nach da schwenke, wie schnell kann ich das maximal machen, damit es im Kino noch gut aussieht und solche Geschichten. Das machst du ja so als Laie draußen nicht, da hältst du mal irgendwie drauf. Ich versuche Schwenks schon zu vermeiden oder wenn ich sie bewusst einbaue, auch wirklich behutsam zu machen. Aber es ist, die Kamera, die wiegt irgendwie nicht mal 200 Gramm und wenn du die in der Hand hältst, da jedes Pulsieren, jedes Handzittern ist mit drauf und wenn man vorher selber noch irgendwie Sport gemacht hat oder geritten ist und nimmst dann die Kamera in die Hand, willst filmen, das ist quasi unmöglich, die wirklich irgendwie stillzuhalten. Ich versuche das dann schon mal, dass ich die Kamera irgendwo auflehne, quasi so wie Beanbag-mäßig, also irgendwie auf einen Zaun auflegen, auf den Weidepfosten draufstellen und irgendwie ja stabil zu halten. Und dann sieht's auch gar nicht schlecht aus, da kann man schöne Sachen machen. Aber manchmal möchte man sich eben doch bewegen oder mit einer Person mitlaufen oder mit dem Pferd mitlaufen. Und das kannst du vergessen, so Freihand. Das sieht total zitterig und wackelig aus. Und da habe ich jetzt gesehen, es gibt solche Steadicam-Teile, die sind schweineteuer. Gibt aber auch relativ günstige Varianten, die so irgendwie sich im 100-Euro- oder darunter Bereich bewegen. Die basieren ja alle auf diesem Prinzip des Gegengewichts. Das heißt, man hat quasi einen Griff, der frei in alle Richtungen zu bewegen ist, so ein Gimbal-Kopf. Obendrauf kommt die Kamera, die wird so zentriert, dass sie vom Gewicht quasi horizontal genau in der Mitte liegt. Muss man ein bisschen ausbalancieren. Und dann macht diese Steadicam, also diese Halterung, so einen Bogen, wie beim Bogenschützen, der Pfeil und Bogen, wie der Bogen halt. So ein Bogen macht das Ding nach unten. Und da kommen jetzt Gewichte unten dran, als Gegengewicht zur Kamera, um das genau auszubalancieren, dass da nichts schaukelt und nichts schwenkt, wenn man die Kamera hin und her bewegt. Und das kleine Zittern, was man so hat, das geht eben in den Griff über und wird aber ausbalanciert. Das heißt, da sieht man nichts von. Das Einzige, wo man da ein bisschen drauf achten muss, ist, wenn man dann geht, also läuft, spaziert, dass man eben den Arm nicht steif hält und die Kamera nach oben und unten reißt, sondern dass man eben quasi über seinen Armgelenk so ein bisschen das Ganze ruhig hält. Das kann man aber üben, das geht ja auch so schon relativ gut. Ja, und damit kriegt man so ganz weiche Kamerafahrten hin. Also es sieht fast aus wie eine fliegende Kamera hinterher. Und sowas habe ich mir gedacht, müsste ich mir eigentlich mal holen, wenn ich wirklich vorhabe, irgendwie was zu filmen. Ja, und das war jetzt eine ganz lange Rede. Und als ich das hier jedenfalls gesucht habe, bin ich darauf gestoßen, auf einen Vergleich iPhone 4 Video gegen Canon 7D Video. Beide drehen Video, beide HD. Die 7D natürlich Full HD, das iPhone 4 normales HD, also 720p. Und der Vergleich ist jetzt auch nicht in voller Auflösung. Ist das jetzt kein Review oder ein echter Vergleich? Aber wie ich finde, zeigt es doch, dass das iPhone 4 einen erstaunlich guten Job macht, was Video angeht. Von den Fotos war ich schon ganz angetan. Also der Sensor macht da echt einen guten Job. Und Video sieht erstaunlich gut aus, muss ich sagen. Wenn man das Ding eben nicht mal so frei Hand hält und rumwackelt und rumzittert, sondern er hat da durchaus mal ein Stativ benutzt und eben auch so ein Steadicam benutzt für verschiedene Dinge. Man hat einfach mal so zwei Aufnahmen gegenübergestellt. Recht beeindruckend, muss ich sagen. Er schreibt in den Kommentaren weiter unten, dass er natürlich sich fokussiert hat auf das iPhone 4, das wollte er eigentlich zeigen und hat dann wohl eigentlich nur mal so interessehalber einen Vergleichsschuss mit der 7D daneben gemacht, wobei er bei der 7D nicht immer die korrekte Belichtung gewählt hat und teilweise auch nicht richtig fokussiert hatte, das schreibt er auch, das gibt er auch zu, soll also keine 1:1 Gegenüberstellung sein. Es soll nur mal zeigen, wie weit wir mit Smartphone-Video schon gekommen sind.
Da hast du übrigens zufälligerweise das Video, was du da gefunden hast. Ich kenne die Jungs, die das gedreht haben. Und zwar sind die vom vom Take Zero Podcast. Die machen einen Videopodcast zum Thema Videoproduktion. Die sind, glaube ich, auf einer Filmschule oder Schulabgänger von der Filmschule und ja, haben das Ganze mal so richtig, richtig gut aufbereitet. Also wer sich zum Thema Videoproduktion, und zwar eben nicht nur zum Thema Technik, sondern zum Thema, wie erzähle ich denn im Video eine Geschichte, wie ist das mit den Schnitten, was für Schnitte funktionieren, in welchen Situationen, welche Stilmittel kann ich einsetzen. Also das Kreative, was eben über die Rolling Shutter hinausgeht, der sollte sich die mal anschauen, Take Zero, TAKEZER0.com, also 0 anstatt O, TakeZero.com. Und lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Die Jungs sind richtig gut.
Ja, das ist ja ein klasse Zufall gewesen.
Ja.
Ja, jetzt bin ich halt am Überlegen, mir so ein Ding zu holen. Es gibt aus England gibt es eins, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Ich kann nicht in meine E-Mail reingucken. Das habe ich zugemacht, damit ich hier keine Bandbreite verschwende. Suche ich mal raus, wenn ich den Link da in meiner Mail gefunden habe. Dann stelle ich das mal mit dazu, wer interessiert ist. Weil dieses Steadicam-Produkt, das heißt Steadicam irgendwas, Flyer oder sowas oder Mini oder so, das ist schweineteuer. Das kostet irgendwie, weiß nicht, $600 oder $700, irgendwie so in dieser Preisregion. Verdammt viel Geld für so einen Bogen mit Gegengewicht.
Das ist halt, das sind halt die Stückzahlen, weil sowas hat nicht jeder.
Und es gibt halt hier in Europa, also es ist, glaube ich, aus England kommen die, gibt es ein Produkt, das genau dasselbe Prinzip hat, und irgendwie halt unter 100 Euro kostet. Und da bin ich versucht, mal zuzuschlagen. Naja, muss ich mal gucken.
Nun gut, jetzt kommen wir zu einem Dreierblock an Audiokommentaren von einer Person.
Von Robert. Ach nee, das ist falsch. Ha! Das hier geht's los.
Hallo Boris, hallo Chris. Hier spricht der Robert aus Österreich. Ich habe vorige Woche die Frage gestellt, ob es bei einem variablen ND-Filter, das heißt zwei Polfilter hintereinander, zu Problemen führen kann, dass es zum Beispiel Farbverschiebungen oder dergleichen gibt. Ich habe jetzt günstig einen linearen Polfilter bekommen und das Ganze ausprobiert. Bei der extrem dunklen Stellung kommt es zu Farbverschiebungen, da gibt es einen komischen lila-blau-Stich und das ist dann nicht zu verwenden. Da kommt man auch mit Weißabgleich nicht mehr hin. Blendenstufen hat das Ganze zwischen 2, also wie ein normaler Polfilter, und circa 6 Blendenstufen, die zu verwenden sind. Ab 6 Blendenstufen kommt es, wie gesagt, zu diesem Farbstich. Problem an dem Ganzen, dadurch, dass 2 Polfilter hintereinander geschraubt werden, ist, dass das Ganze sehr lang ist. Ich verwende das an einem Weitwinkelobjektiv und dadurch kommt es zu einer Vignettierung. Lösung wäre wahrscheinlich ein Slim-Filter, aber soweit ich weiß, hat ein Slim-Filter kein Filtergewinde vorne. Ich habe dann noch einen Tipp von Michael Stingel bekommen per Twitter zu einem Artikel auf Strobist, der heißt Using ND-Filter to kill depth of field. Hier gibt es schon fertige variable ND-Filter von der Firma SignRay. Kostenpunkt zwischen 340 und $390. Gibt es aber leider nur in den Filtergrößen 77 und 82 mm. Ich habe dann noch ein bisschen gegoogelt und bin auf eine Firma gekommen, die heißt Lightcrafts Workshop. Die bietet einen Filter an, den sie Fader ND Mark II nennen. Kostenpunkt zwischen 72 und $192. Die gibt es dann auch in Filtergrößen 52 bis 82 in verschiedenen Größen. Auf eBay gibt es auch verschiedene Hersteller, da unter anderem auch den Zulieferer vom LiveDraft Workshop. Die sind dann noch eine Spur günstiger. Dann kam
Jo, soweit erstmal. Also ganz spannende Sache. Das heißt, wenn man sie zu stark gegeneinander verdreht und zu stark abschattet, kommt es zu Farbverschiebungen.
Trotzdem nochmal meine Frage an der Stelle an den Robert. Robert, hast du nochmal versucht, dann auch mal wirklich die Filter umzudrehen? Also auch mal quasi das, was jetzt die Vorderseite ist, die Rückseite und so weiter. Also du hast ja da mehrere Möglichkeiten, die dann miteinander zu kombinieren. Weil meines Erachtens dürfte der Farbstich nur dann auftauchen, wenn du auch nur bestimmte Richtungen hast, durch die es durchgeht. Das ist speziell, wenn du einen Zirkularen dabei hast. Die haben ja dann immer diese Linear- und Zirkularstellung und da passiert ja was. Also die sind ja richtungsabhängig. Mal ausprobieren. Ob das vielleicht noch was bringt.
Genau.
Ja.
So, dann geht's weiter.
Diese Woche noch die Frage nach Geotagging in Lightroom 3. Ich verwende hierfür Jeffrey Friedels Geoencoding-Plugin. Mit diesem kann man KML-Dateien erzeugen und in Google Earth mit den Bilddateien anzeigen lassen. Ist nicht besonders hübsch und vom Look and Feel nicht mit iPhoto oder Aperture zu vergleichen. Das Ganze gibt es auf der Homepage von Jeffrey Friedel und ist Donationware. Zu guter Letzt.
So, und jetzt macht er das hier. Er schickt uns einen Location Scout.
Jetzt möchte ich noch einen Location Guide loswerden. Und zwar das Regierungsviertel in St. Pölten. St. Pölten liegt ungefähr 60 Kilometer westlich von Wien, ist seit 10. Juli 1986 die Hauptstadt von Niederösterreich. In dem Zuge ist ein neues Regierungsviertel gebaut worden, das 1997 fertiggestellt wurde. Hauptsächlich gibt es dort moderne Architektur. Abends und am Wochenende ist das Gebiet nahezu menschenleer und es bietet sich an, hier Nachtaufnahmen bzw. HDRs zu machen. Einige Motive sind zum Beispiel das Landtagsschiff, das Festspielhaus. Hier gibt es auch bei Veranstaltungen eine sehr schöne Beleuchtung und den Klangturm, der bei Dämmerung beleuchtet wird. Zu finden ist das Ganze relativ einfach. Autobahnabfahrt St. Pölten Ost und dann ist es nicht zu verfehlen. So, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, das ist nicht zu lang geworden. Und es bleibt nur eins übrig. 3, 2, 1, Happy Shooting!
Sehr schön. Schön, dass du da auch noch den Jingle für den Location Scout eingebaut hast.
Den habe ich eingebaut.
Ja, klasse.
Hab hier mit den Knöpfen jongliert, genau.
Nö, das war jetzt schön. Also das war insgesamt schon sehr lang, aber da das schön strukturiert war, ging das klasse.
Fand ich auch gut.
Na gut, jetzt spielen wir noch kurz den anderen Jingle ab.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, und heute wieder gesponsert von enjoyercamera.com. Wir warten noch auf Lieferung der nächsten Gadgets. Das heißt, wir sitzen heute quasi auf dem Trockenen, haben kein Gadget zum Vorstellen, wollen aber an dieser Stelle einfach nochmal kurz darauf hinweisen, ihr bekommt bei Enjoyer Camera 5% auf alle Bestellungen, sei es jetzt die Pro-Mode Control, die wir kürzlich vorgestellt haben, oder die Bluetooth Geotagger für eure Nikon oder die PPS-Lichtformer für die Speedlights, die der Boris vorgestellt hat, oder das, was für mich ja immer noch das Highlight ist, komischerweise, sind die Bohnensäcke. schaut doch rein auf enjoyyourcamera.com/happyshooting, da gibt's den Code für die 5% und ja, nächstes Mal wieder mit neuem Gadget. Ansonsten schaut doch einfach mal, die haben richtig gute Sachen da. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Die Lichtformer finde ich geil.
Jo.
Das sage ich nicht, weil ich Geld dafür kriege.
Nee, du wolltest die echt nicht hergeben, ich weiß.
Ja.
Ja, du, ich hab mal unser Blog verfolgt. Vor allem die letzte Folge und die Kommentare. Ich find's ja klasse. Also, wenn
gut.
So. Ja, ich find's völlig klasse, wenn so lebendige Diskussionen abgehen, auch mal zu Themen, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind oder zum Teil auch einfach vielleicht ein bisschen müßig sind, drüber zu diskutieren, aber trotz allem. Da wurde jetzt dieses Thema Kunst und Fotografie und was ist denn Kunst und so ein bisschen kochte das ja so ein bisschen hoch. Auch kritische Stimmen finde ich immer klasse, denn nur durch Kritik und durch den Umgang mit der Kritik bleibt das Ganze hier lebendig. Allerdings möchte ich mir mangelnde Neugier dann doch nicht unterstellen lassen. Das ist so ein bisschen, es ist.
Aber du warst ja auch, glaube ich, gar nicht direkt angesprochen. Also gut, erstmal.
Allgemein ihr, doch.
Das genau, also, genau, der Tom hatte erstmal geschrieben, dass zum Thema seid neugierig, das war ja dein Thema letztes Mal. Genau. Das ist ja auch durchaus ein spannendes Thema. Und da hat er ja erstmal ganz legitim gesagt, seid doch auch mal neugierig auf andere Themen, auf den Bereich Fotografie im Bereich der Kunst, also eher künstlerische Fotografie. Und hatte eben auch ein Beispiel genannt, den Eggleston.
Ja. Also ich will das jetzt hier nicht weiter vertiefen, da ist auf dem Blog schon genug geschrieben.
Also nur ganz kurz, guckt rein auf die Folge 190 in die Kommentare, da könnt ihr das nachlesen und ich würde mich durchaus freuen, wenn wir das noch ein bisschen weitergeführt kriegen.
Die finde ich klasse, die Diskussion, ja, absolut.
Absolut cool.
Ich möchte es nur an dieser Stelle einfach mal noch ein bisschen ausholen, weil Kunst, also Fotografie ist einfach mehr als Kunst. Kunst ist nur ein Aspekt der Fotografie und es gibt ganz andere Bereiche. Es gibt die dokumentarische Fotografie. Viele dokumentarische Fotografen sehen sich überhaupt nicht als Künstler, sondern als Handwerker. Mhm. Es gibt den Fotojournalismus. Auch da gibt es die Vermischung Kunst. Also wenn man sich so die Bilder anschaut von einem James Nachtwey zum Beispiel, dann ist das Kunst im Fotojournalismus, für mich zumindest, aus meiner Sicht, aus meinem ganz persönlichen Empfinden. Aber es ist Fotojournalismus. Es gibt Werbefotografie, wo die Fotografen für gegen Geld Fotos machen, mit denen Dinge verkauft werden. Sieht man jeden Tag in Zeitschriften, auf dem Web, überall. Es gibt so ganz, ganz mondäne Geschichten wie die technische Fotografie. Aber auch da wirst du mir zustimmen, gibt es wahrscheinlich technische Fotografen oder technische Fotografien, die man durchaus auch als Kunst bezeichnen kann.
Absolut.
Kommerzielle Fotografie, fotografieren Sie unsere Firma oder unser Management-Team und so weiter und so fort. Es gibt so viele Facetten der Fotografie, also die Kunst ist wirklich nur ein kleiner Teil davon und Kunst kann irgendwo überall auftauchen. Ich habe mal mir spaßeshalber die Definition von Kunst auf Wikipedia aufgemacht.
Gibt's da eine?
Das natürlich.
Okay.
Das Wort Kunst, also ich lese es mal Wikipedia vor.
Mach
am
mal.
6. Juli 2010.
Das ändert sich ja ständig.
Eben. Das Wort Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. In Klammer zum Beispiel Heilkunst, Kunst der freien Rede. Im engeren Sinne werden damit Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis des kreativen Prozesses. Das Kunstwerk steht meist am Ende dieses Prozesses, kann aber seit der Moderne auch der Prozess selber sein. Ausübende der Kunst im engeren Sinne werden Künstler genannt. Und dann geht es noch weiter. Seit der Aufklärung versteht man unter Kunst vor allem die Ausdrucksform der schönen Künste, bildende Kunst und darstellende Kunst und Musik und Literatur. Aber es verschmilzt natürlich ganz gewaltig mit anderen Dingen. Fotografie als Kunstform hat es nicht immer leicht gehabt. Also wer sich mal so ein bisschen mit der Geschichte der Fotografie beschäftigt, der sieht, dass zum Beispiel, als Fotografie überhaupt erst aufkam, wurde sie von den anderen bildenden Künsten überhaupt nicht als Kunst anerkannt. Die haben alle gesagt, Fotografie ist keine Kunst. Punkt. Aus. Wir sind die, die malen und Bildhauen und so weiter und Fotografie ist.
Die Diskussion ist ja bis heute nicht ganz tot, ne?
Natürlich nicht. Dann geht's weiter und da taucht jetzt zum Beispiel und neben vielen anderen taucht jetzt da William Eggleston auf, der in den 60ern sich angefangen hat, künstlerisch mit der Farbfotografie zu beschäftigen. Und auch damals war wieder die Fotoelite, schwarz-weiß ist Kunst, Farbe ist keine Kunst. Also die Farbfotografie wurde auch nicht anerkannt. Also Eggleston ist aus heutiger Sicht so im Rückspiegel quasi hauptverantwortlich für die Anerkennung der Farbfotografie als Kunst stellvertretend. Der hat das damals ganz massiv vorangetrieben. Drüber zu reden, was ist Kunst ist und was nicht, das war eigentlich auch nicht die Diskussion, aber es ist dann so ein bisschen in die Richtung abgedriftet und Fotografie in welchem Genre auch immer, sei das jetzt Dokumentar oder Fotojournalismus oder kommerzielle Fotografie oder sonst was, diese Fotografie als Kunstrichtung oder in welche Richtung auch immer, muss jeder schon auch ein Stück weit für sich selbst entdecken. Also ein Podcast wie Happy Shooting kann da natürlich nur Anregungen geben, speziell da wir A, so als reines Audiomedium produziert sind und B, dass wir halt nicht mit größerem redaktionellem Aufwand hier auffahren können. Das ist immer noch ein Hobbyprojekt und wird es auch erstmal bleiben so. Also insofern können wir das nicht so leisten, aber ich habe hier zwei gute Werke zu dem Thema, die einem einfach so ein bisschen reinhelfen in das Thema, überhaupt mal die verschiedenen Facetten der Fotografie zu sehen, eben nicht nur aus technischer Sicht, sondern was gibt es denn da, was gab es denn da, wo kommt das denn alles her? Und da gibt es eine Dokumentation von der BBC, die extrem gut ist, die heißt The Genius of Photography, leider nur auf Englisch, aber die ist so gut, also wer Schulenglisch kann, der kann sich das Ding anhören.
Und dieses BBC spricht ja schon fast für sich. Also wenn das das typische Niveau einer BBC-Dokumentation hat.
Das ist eine richtig geile Doku.
Ich habe direkt versucht, jetzt direkt hier drauf zu klicken.
6 Folgen, eine Stunde. Das kann man sich leider nicht irgendwie online kaufen, sondern beziehungsweise es gibt es nicht direkt zum Runterladen, sondern man muss sich die DVD holen. Aber das lohnt sich. Das sind 2 DVDs, wie gesagt, 6 Stunden insgesamt. Da wird so quasi jeder Aspekt der Fotografie, von der Daguerreotypie bis zur digitalen Fotografie, eben diese ganzen verschiedenen Formen der Fotografie, wie die entstanden sind, werden da mal durchgenommen und die weltgrößten Fotografen, die noch am Leben sind oder auch aus vergangenen Zeiten, wenn noch was an Material übrig ist, werden interviewt. Da ist eben auch William Eggleston dabei, der lebt nämlich noch. William Klein, Martin Parr, Robert Adams, Andreas Gursky, alles Namen, die man so aus der Fotografie kennt oder zumindest kennen sollte. Und da ist diese Doku wirklich richtig gut. Und das Ganze ist auch noch für lächerliche 11,99 Pfund im BBC-Shop zu holen. Also wer da mal auf bbcshop.com geht, oder wir linken da auch in den Shownotes hin, die Serie heißt The Genius of Photography. Einfach mal Photography eingeben, 11,99 Pfund plus Versand. Das ist absolut ein Schnäppchen. Diese Serie ist so gut produziert. Ich habe die mir quasi an einem Abend fast komplett durchgeguckt, weil das irgendwie so nach der einen Folge denkst du, jetzt hörst du mal auf. Nee, kannst du nicht. Das ist so spannend gerade. Also The Genius of Photography. Völlig
sehr cool.
Absolut klasse Übersicht. Und dann noch eine. Und das ist eine Produktion, die finde ich total spannend. Die habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten letztes Jahr. Mhm. Und das ist eine Serie von 3 DVDs. Das ist eine Serie, die Arte unter anderem mitproduziert hat.
Auch nicht schlecht.
Die heißt Kontaktabzüge. Und da
werden... Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Erzähl mal.
Ja, also im Prinzip ist es, und zwar kannst du, glaube ich, 3 Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch. Und da packen berühmte, bekannte Fotografen mal ihre Kontaktabzüge aus. Also das, was du eigentlich nicht vorzeigst, das, was du eigentlich nicht tust, nämlich diese ganzen 100 Bilder, von denen du nur eins ausgesucht hast. Nein, die packen ihre Kontaktabzüge, also ihren Bildtisch aus quasi, wo diese ganzen Bilder, die drumherum entstanden sind, mit drauf sind. Und dann wird da mal durchgegangen. Und da ist dann unter anderem ein Henri Cartier-Bresson dabei, der Begründer des Genres der Street Photography. Oder ein Helmut Newton. Oder Roberto Arnault zum Beispiel. Oder auch ein Gursky, ein Jeff Wall. Ich schaue gerade, ob da auch ein Eggleston dabei ist. Nee, ist er nicht. Baldessari, Michals, Bustamante, das sind also alles Namen, die man schon mal, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, irgendwo gehört hat. Das ist unglaublich spannend, die mal wirklich über ihre Bilder drumherum reden zu hören. Wie das eine Bild entstanden ist, warum sie das ausgesucht haben, was da für andere Bilder noch mit auf den Kontaktabzügen sind und warum. Und einfach mal so ein Sprung ins Echte. Also weg von diesem, ich zeige nur ein Bild von 1000, sondern ich zeige euch jetzt mal einfach, macht doch mal, guckt doch mal. Mhm. Also das ist so eine der goldenen Regeln der Profis, du zeigst nicht deine Kontaktabzüge öffentlich vor. Und die wird da halt mal gründlich gebrochen. Und das ist eine Produktion, die ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, also recht einfach produziert. Aber es macht total Spaß, sich da immer wieder, man muss die auch nicht am Stück durchgucken. Das sind 3 DVDs und da pickt man sich da mal einen raus und guckt sich den an. Und das tut auch dem Fotoamateur unglaublich gut, an der Stelle einfach mal, ja, so zu merken, Moment mal, die kochen ja auch bloß mit Wasser. Also dass ein Cartier-Bresson, um dieses eine Bild so hinzubekommen, irgendwie 50 schießen musste, das nimmt dem Ganzen schon ein bisschen die Angst. Also dieses, oh, der schießt einmal und hat dieses tolle Bild. Nee, so ist das nicht. Sondern da ist wirklich die Inspiration schon da, aber natürlich auch harte Arbeit. Mhm. Und das sieht man da ganz deutlich.
Also ja, oft hat man ja wirklich die Bildidee tatsächlich im Kopf. Man weiß eigentlich ziemlich genau, wo man hin will und man weiß auch, wo man das machen will, aber dann bist du da und probierst hier und probierst da und gehst zu verschiedenen Uhrzeiten hin. Wie ist das Licht? Gehst bei Regen hin? Gehst bei Sonne hin? Gehst bei bewölkt hin? Dann willst du noch eine Person da haben. Also manchmal ist da wirklich, wie du schon sagst, da ist Probieren, harte Arbeit und ja, Geduld gefragt.
Jo, also The Genius of Photography, BBC, 11,99 Pfund plus Versand. Und diese Kontaktabzüge, da gibt's, wenn man auf Amazon geht, da steht dann irgendwie 54 €, die gibt's aber schon ab 36 € ungefähr. Mhm. Auch neu, Amazon muss man mal sich so ein bisschen durchklicken, die haben ja dann auch diese günstigen Angebote von anderen Anbietern.
Jo, manchmal auch gebraucht, kann man, glaube ich, auch als Privater verkaufen und sowas.
Also, beide, lasst euch zum Geburtstag schenken, kauft euch selber zum Geburtstag oder kauft euch einfach so, beide absolut lohnenswert, um mal so wirklich zu kapieren, was da eigentlich alles in dieser Fotografie abgeht, wie es funktioniert, beziehungsweise wieso die ganz Großen denken und um sich einfach auch mal ein bisschen damit bekannt zu machen, wen es denn da gibt und was die für Stile hatten und manche davon sind für mich total interessant. Also ich muss sagen, William Eggleston ist für mich einer der ganz Großen. Ich finde es völlig klasse, aber zum Beispiel Andreas Gursky, der auch zu den ganz Großen zählt, da komme ich nicht rein, da kann ich mich nicht richtig mit anfreunden. Der ist für mich eher, schwierig. Aber so ist es doch auch, wenn du Musik hörst. Die eine Sache, die läuft dir voll rein, die andere Sache kommst du nicht klar mit.
Und was ja auch spannend, also bei Musik kann ich es jetzt eher sagen, weil ich mich, ich höre mehr Musik, als ich Fotos gucke. Der Geschmack ändert sich natürlich. Also früher habe ich ganz andere Musik gehört. Da fand ich Genesis mit Phil Collins total klasse und da ging überhaupt nichts drüber. Wenn ich das heute höre, dann denke ich, oh Mann, also so viel Zucker muss eigentlich nicht sein. Und so die Sachen mit Peter Gabriel, die hatten doch mehr Substanz irgendwie.
Jo.
Also so ändert sich das auch mal. Und das kann bei Fotos natürlich auch passieren. Ich kann zum Beispiel mit den Bildern, wobei ich habe es im Blog ja schon geschrieben, ich habe da jetzt wirklich nur ein paar Bilder mir angeschaut, die da im Web verfügbar sind und mal eine Google-Suche gemacht nach ihm, eine Bildersuche und mir da mal so ein paar Bilder reingezogen. Ich kann mit den Bildern nicht wirklich was anfangen.
Ja, aber da kommt natürlich dann dazu, dass, ist wie mit vielen Sachen, du beschäftigst dich damit und findest mehr über die Hintergründe raus und siehst die Sachen dann immer wieder auch im neuen Licht. Also zum Beispiel gerade diese zwei Dokumentationen, die haben, was den einen oder anderen Fotografen angeht, meinen Blickwinkel schon mal deutlich verändert, wo ich dann mittlerweile sagte, ach Moment, jetzt verstehe ich es. Genauso wirst du wahrscheinlich, wenn du so manches Stück toll geschriebenen Source Code siehst, sagen, das ist Kunst.
Ja.
Ja, das durchaus.
Manchmal sogar meinen eigenen Quellcode, wo ich mich nach 10 Jahren frage, wer hat das eigentlich geschrieben? War ich das?
Ja, manchmal hat man so ganz elegante so oder eben wirklich Sternstunden, genau.
Ja.
Und also insofern sage ich mal, schaut euch die an. Ich würde fast sagen, also zumindest The Genius of Photography ist so, was aktuelle Dokumentation angeht, wirklich fast ein Muss.
Also ich werde sie mir holen. Also ich finde das super, dass du die Links hier reingemacht hast. Also Tom und andere, die da den Thread vielleicht verfolgt haben. Auch wir bleiben natürlich neugierig und auch ich bin ja immer offen, mich mal mit anderen Sachen zu beschäftigen und mir das mal anzugucken, weil, wie Chris halt letztes Mal schon erzählt hat, also nur wenn man wirklich offen ist, auch mal für andere Meinungen oder für neue Dinge auch, wenn man einfach mal verstehen möchte, was ist dahinter, dann muss man sowas sich einfach mal reintun. Und ich gebe da offen zu, so mit dem Thema Kunst habe ich persönlich bisher relativ wenig Kontakt oder Zugang gehabt. Ich gucke mir gerne irgendwelche Dinge an. Ich war jetzt nicht auf künstlerischen Fotoausstellungen, habe mir eher andere Sachen angeguckt. Ich bin eher so für alte Gemäuer zu haben, so Architektur, das ist eher so ein Steckenpferd, das mag ich lieber. Aber ich finde jetzt diese Links hier klasse, die Preise gehen, also ich werde mir die beide mal reinziehen, finde das super. Und vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht geht da bei mir ein Licht auf oder ich sage, okay, jetzt verstehe ich, was ich meine, aber ich mag es trotzdem nicht. Kann ja auch passieren.
Genau.
Aber ich will es zumindest verstehen, warum. Und von daher, ich befasse mich damit.
So.
Sehr schön. Was sagt denn Twitter?
Twitter sagt ganz viele Sachen. Jetzt hast du mich natürlich kalt erwischt.
Krim fragt, pfeifen die Yongnuo-Blitze? den Yongnuo, den ich hier hatte, der hat gepfiffen so beim Aufladen. Und hat dann, wenn er voll aufgeladen war, wie die meisten anderen Blitze auch, so ein ganz leichtes, hochfrequentes Pfeifen gehabt. Also jetzt nicht anders wie andere auch. Also der Nikon zum Beispiel, die SB26, die ich habe, die haben auch so ein hohes Pfeifen. Das hört dann kurz auf und dann sinkt die Ladung ja langsam wieder ab. Und wenn er wieder nachlädt, dann summt es wieder kurz. So war das bei dem Yongnuo, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, eigentlich auch. Aber es war nicht so, dass ich das jetzt aus 10 Meter Entfernung gehört hätte.
Sehr schön. Chris, wirst du am 2., 3., 10. am Kreativworkshop von Moni in Braunschweig teilnehmen? Davon gehe ich aus, dass ich da mich mal hinten reinsetze und auch noch was dazulerne, klar. Aber ich bin nicht da, ich stehe da nicht vor der Klasse. Das ist Monis Workshop. Also Aber da werde ich sein, jawohl. Also wenn du auch Lust hast, dich mal mit mir zu unterhalten, dann komm doch einfach. Noch schon ein weiterer Grund, sich anzumelden. Murat Halil fragt, Lightroom 3 ist seit einiger Zeit im Einsatz. Was gefällt euch nicht an Lightroom 3?
Ach, die habe ich auch gerade gefunden.
Und er sagt, ich habe es neulich installiert, erster Eindruck ist plus, also positiv. Was gefällt mir nicht an Lightroom 3?
Mir gefällt an Lightroom 3 nicht, dass ich, wenn ich in der Bibliotheksübersicht oder in irgendeiner Selektion einen Filter aktivieren möchte, also zeige nur Bilder mit 3 Sternchen, zeige nur meine gefleckten oder sowas, dann muss ich immer zweimal klicken. Das war früher anders. Jetzt ist das so, dass unten auf, also wenn man kann unten so eine Toolbar einblenden. Man kann entweder oben so richtig so eine große Filteransicht aufklappen oder man hat unten in der Toolbar so das Häkchen und die Sternchen, die kann man sich so einblenden. Und wenn ich unten auf dieser Toolbar draufklicke, dann der erste Klick aktiviert erstmal nur den Filter und erst der zweite Klick macht dann meine Auswahl. Das ist natürlich praktisch, wenn man da irgendwie eine Filtereinstellung hat, die man nur mal schnell aktivieren will, aber irgendwie geht das immer erst nach dem zweiten Klick und das nervt mich. Das ist mir mal ganz gravierend aufgefallen.
Ja, also eins, was mir so ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist die Implementierung der Publish Services. Die finde ich für meinen Anwendungsfall nicht ganz ideal, weil ich habe mehrere Locations auf oder mehrere Unterverzeichnisse auf einer Festplatte, wo ich immer wieder Bilder drauf tue aus unterschiedlichen Sammlungen. Und da muss ich jetzt irgendwie so ganz viele komische Dinge anlegen. Mhm. Ich glaube, das würde einfacher gehen, aber es geht nicht einfacher.
Ja, ich habe es also, bei mir für
das
die.
Das ist ein bisschen hakelig gemacht.
Für die iPhone-Fotos gemacht, da habe ich halt ein iPhone-Verzeichnis und dann darunter die Unterverzeichnisse für die Galerien. Da ist es relativ praktisch. Wenn du jetzt aber verteilt Verzeichnisse hast, dann ist es unpraktisch, weil du dann immer für jedes andere Unterverzeichnis ein anderes Publishing-Service brauchst. Das ist nervig.
Ja,
was aber auch nervt an diesem Publish-Ding ist, du änderst eine Markierung von dem Bild. Oder du änderst ein Stichwort in dem Bild. Beim Stichwort kann ich es gerade noch nachvollziehen, aber du sagst nur, das ist jetzt blau markiert oder gibst da Sternchen oder irgendwas und dann sagt er sofort, muss neu veröffentlicht werden. Weil sich natürlich irgendwas an den Metadaten geändert hat. Ich hätte da gerne eine Option, dass ich beim Publishing Service sagen kann, also hier für diese Veröffentlichung ignoriere mal die Metadaten bei deiner Selektion. Weil ich möchte bitte auch nachträglich nochmal irgendwie was ändern können, ohne dass er mir hinterher sagt, ich muss das neu veröffentlichen. Das ist irgendwie, das nervt ein bisschen.
Gut, der Stefan Rusche sagt, habe mir den Rice Cube Beanbag von Enjoy Your Camera geholt, macht einen sehr guten Eindruck, danke für den Tipp. Also das sind diese Bohnensäcke, von denen ich so schwärme, die sind einfach gut.
Wie am besten gegen die Sonne blitzen, fragt der Pixelfetisch. Erst Himmel anmessen, unterbelichten und dann testen, wie viel Power der Blitz braucht. Oder TTF?
Meint wohl TTL.
TTL, denke ich mal. Ne? TTF ist fast Tipps ja, Topfloor ja. Oder so.
Das ist leicht. Das
ist immer schwierig. gegen die Sonne blitzen ist ohnehin schwer, weil du brauchst in der Regel relativ viel Leistung, außer du machst das irgendwie ganz früh am Morgen oder ganz spät am Abend. Ansonsten, ja, ganz genauso wie du gesagt hast, also so mache ich es zumindest. Das heißt, ich messe erstmal ich messe mein Motiv an, so rum mache ich es. Das heißt, ich messe zum Beispiel dich als Person an, wenn ich dich eben vor der Sonne haben will. Also Chris stelle ich jetzt mal so vor die Sonne, den will ich jetzt haben, dann messe ich den an. Und dann mache ich eine Spotbelichtung und kriege ein korrekt belichtetes Bild von Chris mit einem völlig ausgewaschenen Himmel. Und dann mache ich eine Unterbelichtung, bis der Himmel passt. Du kannst es natürlich auch direkt machen, das ist vielleicht der cleverere Weg, den du beschrieben hast. Das heißt, du misst den Himmel an und schiebst ihn dir dann quasi in deine Zone, die du haben willst. Also sagst zum Beispiel, willst den Himmel, was weiß ich nicht, in Zone 5 haben, sondern willst ihn ein bisschen unterbelichten, willst ihn in Zone 3 schieben. Machst halt eine Unterbelichtung um 2 Stufen. Dann ist natürlich der Chris unterbelichtet. Also jetzt rein vom Licht her. Und dann stellst du einen Blitz auf und versuchst ihn eben aufzuhellen. Und das mache ich tatsächlich durch Probieren. Also ich habe dann kein Blitzbelichtungsmesser oder sowas, sondern ich habe ein Kameradisplay und ich habe ein Histogramm. Und damit mache ich das.
Also wenn man es dann noch so ein bisschen messtechnisch machen möchte, aber nicht gleich irgendwie ein 300 Euro für ein Blitzbelichtungsmesser ausgeben möchte, dann kann man es auch über eine Graukarte machen. die man dann also quasi bildfüllend fotografiert vor deinem Subjekt und oder auf dem gleichen Punkt, wo das gleiche Licht drauf fällt, und dann kannst du auf dem Histogramm auf der Kamera sehen, wo sich dieser Peak von diesem Grau befindet, und kannst da entsprechend dann nach rechts und links schieben durch ein paar Testaufnahmen. Also man kommt relativ schnell zum Ergebnis mit sowas.
Der Z-Map sagt oder fragt, gibt's gravierende Abbildungsqualitätsunterschiede zwischen den Nahaufnahmemethoden aus der Folge 189, also Retro-Zwischenringe oder Nahlinse? Ja, und ich würde dir empfehlen, probier's doch einfach mal aus. Also Zwischenringe sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer, die musst du keine nehmen, die irgendwie Kontakte haben. Nahlinse macht eine sehr gute Qualität, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Da bevorzugt ein Achromat, also
ein
Zweilinser, der quasi noch ein bisschen die Verzeichnungen und die chromatischen Aberrationen korrigiert.
Mhm.
Und Retro-Ring kommt ganz aufs Objektiv an und auf die Anwendungsweise.
Genau. Also ja, ich habe von allen schon sehr brillante Bilder gesehen, aber natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede. Aber mach's doch einfach. Also das ist auch so ein Ding, Thema seid neugierig. Probiert das einfach mal aus. Vergleicht. Kollmann, der schreibt, hallo, ich habe keine Frage, sondern einen Tipp. Hasselblatt bietet Bildbearbeitungssoftware gratis an.
Ja, Fotofokus 2.5, da gibt es wohl gerade eine Promotion-Aktion. Und zwar eben nicht nur für Hasselblatt-Bilder, sondern für Spiegelreflexaufnahmen. Das ist so das Tool, was eigentlich Hasselblatt-Benutzer verwenden. Und mal reinschauen. Warum nicht? Wir linken mal. Oder beziehungsweise, ja, ich würde sagen, den Link, den nehmen wir in die Show uns mit rein.
Okay.
Die wollen natürlich dann auch irgendwie eine Registrierung dafür haben. Und ich weiß noch nicht, durch welche brennenden Reifen sie einen springen lassen dafür. Aber warum nicht? Also,
ich notiere es mir hier gerade mal.
Jo. Dieter Dämel, kann man sich der Bildbearbeitung über die Entwicklung hinaus entziehen? Es reden mehr vom Bearbeiten als vom Fotografieren. Tja, also ich
meint
sag mal...
Meint er jetzt digital oder analog?
Denke das ist eine gute digital, Frage. Ne? Ich denke mal allgemein. Also das Fotografieren ist die eine Geschichte, aber die Nachbearbeitung und die Weiterbearbeitung war eigentlich zumindest für viele, viele Fotografen, auch für viele der ganz Großen, ich sagte nur mal Ansel Adams, ein wichtiger Bestandteil des Prozesses, des fotografischen Prozesses. Also das Fotografieren ist eine Sache, aber das Entwickeln in die Richtung, in die man es dann zum Schluss wirklich haben will, mit diversen Nachbelichtungen, Abwedeln, Kontrastveränderungen, Farbveränderungen und so weiter, das sind Dinge, die Fotografen immer schon getan haben, und die gehören eigentlich zum fotografischen Prozess. Ich schieße jetzt ein Bild und es kommt so, wie es ist, raus aus der Kamera. Den Ansatz gibt es natürlich auch, das ist auch eine Philosophie. Ich sag mal, im digitalen Bereich würdest du dann sagen, naja, das ist halt dann das JPEG. Und damit gibst du zumindest eine ganze Menge an Einfluss und Eingriffsmöglichkeiten einfach mal an die Kamera ab. Die macht das dann schon irgendwie, aber eben nur irgendwie. Das ist so ungefähr wie früher, wenn du deinen Film fotografiert hast und den dann ins Labor gegeben hast, und im Labor passiert halt irgendwas damit, nämlich eine Dichtekorrektur und eine Farbkorrektur und ein Zuschnitt und so weiter. Also es wird da im Labor ja irgendwie von den Maschinen dort und von den Leuten, die drumherum sitzen und die Maschinen bedienen, auch was mit dem Bild gemacht. Nur entzieht sich das deiner Kontrolle. Also das Fotografieren ist ein Teil des gesamten Prozesses. So sehe ich das, und so sehen es viele andere auch.
Ich tue mich sogar zunehmend schwer, von Bearbeitung zu reden, wenn ich davon rede, dass ich ein RAW entwickle, also aus den rohen Sensordaten ein Bild mache, zum Beispiel mit Lightroom oder Aperture oder Bibel Pro. Das heißt, da sind ja rohe Sensordaten, die interpretiert werden wollen zu einem Bild. Da entsteht ja überhaupt erstmal was. Das, was wir auf dem Bildschirm sehen, ist ja, ich sag jetzt mal, das JPEG oder das TIFF. Und nicht mehr die Rohdaten, die werden ja interpretiert. Und dieses Interpretieren kann ich beeinflussen, also sprich die Entwicklung beeinflussen. So wie früher in der Dunkelkammer auch. Bei Schwarz-Weiß war es natürlich deutlich einfacher, weil man weniger Regler hatte. Mit der Farbfotografie kamen eben mehrere Regler dazu. Auch in der analogen Farbfotografie hat man selbstverständlich einen Weißabgleich machen können und den auch bewusst verschieben können und. Und das auch partiell unterschiedlich machen können und so. Und das alles macht man jetzt zum Beispiel mit Werkzeugen wie Lightroom. Und wenn ich mich hier ransetze und meine RAWs entwickle, dann tue ich mich halt zunehmend schwer, davon einer Bearbeitung zu reden. Eine Bearbeitung wird es dann für mich, wenn ich anfange, Sachen zu retuschieren. Wenn ich also, ja, wenn ich irgendwo eine Haarsträhne entferne oder wenn ich irgendwas wegstemple, was mir im Weg war, wenn ich einen Laternenpfahl wegnehme oder sowas, dann würde ich schon sagen, das ist eine Bildbearbeitung und keine Entwicklung mehr. Das geht über das reine Entwickeln hinaus. Aber solange ich wirklich nur die Regler bediene, den Pinsel nehme zum Abwedeln und zum Nachbelichten oder einen Grauverlauffilter drüber lege oder einen Farbverlauffilter drüber lege oder sowas, ist das für mich alles noch Entwicklung. Und insofern würde ich schon sagen, ja, man kann sich der Bildbearbeitung über die Entwicklung hinaus entziehen, indem man eben einfach nichts herausretuschiert, sondern eben maximal etwas wegschneidet, also einen Crop macht, einen Ausschnitt nimmt. Das ist dann ja auch keine Bearbeitung in dem eigentlichen Sinne. Und es ist ja nun nicht gesagt, dass du jedes Bild aufwendig in verschiedensten Layern bearbeiten musst. Aber eine RAW-Entwicklung, wie Chris schon sagt, gehört für mich einfach dazu. Und wenn man das nicht machen möchte, weil es so zeitintensiv ist, dann gibt es ein Standard-Setting und da haut man die einfach durch und raus und fertig und dann ist auch gut.
Ja, und wer gar nichts auf dem Computer machen will, der kann natürlich auf seine Kamera eine JPEG-Bearbeitung einstellen. Und dann hat er halt das JPEG-Bild. Da ist allerdings dann mit Bearbeiten auch nicht mehr so leicht, weil dann eben viele Daten fehlen. Und Nur gut.
Auf einer Nikon kannst du ja sogar nachträglich sagen. Machst das Foto und sagst nachträglich, mach da mal ein Sepia draus oder sowas. Also das geht ja auch.
Und schon bist du wieder beim Nachbearbeiten.
Richtig. Aber ohne Computer. Also ohne Desktop-Computer.
Der Rolf Steinhardt fragt, habt ihr Erfahrung mit Stacking zur Rauschunterdrückung? Nein.
Nein.
Habe ich nicht. Das ist aber eine ganz gängige Technik, die zum Beispiel Astrofotografen gerne verwenden. Da werden viele Bilder gemacht, die hinterher zusammengerechnet werden. Da würde ich einfach mal auf Image Stacking googeln. Da gibt es eine ganze Menge an Webseiten und Diskussionen zu dem Thema. Es gibt auch schon Software, die das macht. Ja, Erfahrung keine. Ich hab's mal probiert, aber das ist schon irgendwie mehrere Jahre her. Damals noch auf Windows mit irgendeiner Software und das hat damals schon gut funktioniert und ja, so viel dazu.
Jo, dann vielleicht noch einen letzten Canon 7D-Fan. Ich suche nach einem ND-Filter. Leider blicke ich bei den ganzen Systemen und Firmen nicht durch. Gut und günstige Filtertipps. Die Frage gebe ich mal weiter. Gute kann ich dir empfehlen, sind B und W. Die machen sehr gute Filter, aber das sind auch nicht die günstigsten. Wenn also jemand von euch da draußen Tipps hat für gute und günstige ND-Filter, also neutral dichte Filter, also Graufilter, dann rein in die Kommentare hier zu 191.
So, nun haben wir mal wieder einen
Fotofreaky. Ja, Boris. Und?
Chris.
Happy Shooting.
Tja, mein Fotoquickie, der passt zu dem tollen Wetter da draußen, nämlich das Histogramm zur Bildbeurteilung bei starker Sonne. Dann ist der Quickie eigentlich schon fertig. Nee, wenn ihr rausgeht und fotografiert und ihr schaut auf eurer digitalen Kamera auf das Display, dann werdet ihr in der Regel belogen. Denn in der starken Sonne sieht das Kameradisplay oder das Bild auf dem Kameradisplay irgendwie flau aus und es sieht dunkel aus, wirkt irgendwie unterbelichtet. Und wenn ihr dagegen in den Abendstunden oder sogar in der Nacht fotografiert, auf einer Party unterwegs seid oder beim Grillen noch mal ein bisschen Fotos macht oder ihr geht einfach mal raus, um ein paar Nachtfotos zu machen, so schön mit langer Belichtungszeit, dann stellt ihr euch hin, macht eine Belichtung, so eine Minute oder sowas, ja, guckt euch das auf dem Display hinterher an. Das brüllt euch förmlich entgegen, das ist kräftig gesättigt, das ist super hell und ihr sagt, oh, vielleicht doch nur 30 Sekunden, das reicht vielleicht. Ja, Fehlanzeige, weil ihr werdet schon wieder belogen. Das Problem ist der Kontrast. zwischen der tatsächlichen Umgebung und dem, was das Kameradisplay leistet. Sprich, wenn die Umgebung deutlich heller ist, als das Display kann, dann sieht es immer ein bisschen dunkel aus. Ist die Umgebung eben deutlich dunkler, als das Display kann, dann sieht es immer viel zu hell aus. Und ich bin da schon ein paar Mal drauf reingefallen, dass ich tatsächlich die Belichtung angepasst habe, aufgrund dessen, was ich gemeint habe zu sehen. Ja, und dann war ich zu Hause dann irgendwann hier in meinen vier Wänden am Rechner, importiere die Bilder und denke, oh, boah, sind die überbelichtet oder eben die Nachtfotos, eieiei, die hätten, aber ey, dann hätte ich immer lieber noch eine Minute länger belichtet oder so. Ja, aber da gibt es eine einfache Lösung. Und zwar kann man nahezu bei jeder Spiegelreflex-Digitalkamera sich ein Histogramm einblenden lassen, bei vielen sogar mehrere, nämlich für jeden Farbkanal. Aber für den Anfang reicht mal das normale Histogramm, das meistens weiß oder eben hellgrau dargestellt, was einfach nur die Lichtwerte zeigt. Und dieses Histogramm zeigt euch an, am linken Anschlag, da sind die dunklen Bildbereiche, am rechten Anschlag sind die hellen Bildbereiche. Und wenn das Bild so einigermaßen in Ordnung belichtet ist, dann sollte da irgendwo sich das in dem mittleren Bereich abspielen. Ausnahmen bestätigen die Regel, hängt ein bisschen davon ab, was ihr da fotografiert. Da haben wir aber schon Folgen drüber gemacht, wie ein Histogramm funktioniert. Können wir auch später vielleicht nochmal erklären. Aber für euch nur der Tipp, schaltet bei extremen Lichtsituationen, eigentlich immer, aber jetzt erstmal als Tipp, bei extremen Lichtsituationen das Histogramm ein und lasst euch eben nicht veralbern von der Helligkeit des Displays, sondern schaut aufs Histogramm, schaut euch an, wo Berg und Tal aufhören und dann könnt ihr sehen, oha, da kann ich aber noch ein bisschen länger belichten oder ups, vielleicht gehe ich mal ein bisschen runter mit der Belichtung und dann passt es in der Regel deutlich besser. Mir hilft das.
Und da darf ich noch einen Profi-Tipp hinten dranhängen. Das Histogramm, was ihr auf eurer Kamera seht, basiert auf einem JPEG.
Korrekt.
Und zwar egal, auf was ihr der Kamera stehen habt. Wenn ihr RAW schießt, dann wird trotzdem eine JPEG-Bearbeitung gemacht. Dieses JPEG wird auch ins RAW eingebettet. Das ist nämlich das, was der Preview auf dem Kamerarücken euch zeigt. Und dieses Histogramm wird quasi damit auf einem bearbeiteten Bild aus einem bearbeiteten Bild gemacht, so rum.
Ja, genau. ja, warm draußen.
Ich denke schon wieder irgendwie drei Schritte weiter. Und das Problem ist jetzt, das Histogramm zeigt uns ja auch so ein bisschen die Kontrastverhältnisse, nämlich ein flaches Histogramm, also eins, was eher mittig ist, ist eben eine kontrastarme Szene, kontrastreichere Szenen, also so mit viel hell und viel dunkel. Da sind die Histogramme, das ist eher breiter, eher mehr rechts und links. Also das zieht sich in die Breite. Und jetzt sind diese Bearbeitungen, die dieses JPEG durchläuft in unserer Kamera, meistens ja auch mit einer Kontrastanhebung verbunden. Das heißt, das Histogramm ist eigentlich breiter, als es sein müsste. Weil wir schießen ja RAW.
Mhm.
Nicht wahr? Also, kleiner Tipp, wer da wirklich dann genau sehen will, was passiert, der sollte sich ja so ein Bildstil auf der Kamera ruhig einen auswählen, nämlich einen, der wenig Kontrast macht und dann dort, wenn der bearbeitbar ist, unbedingt noch den Kontrast ganz runterdrehen, ganz nach links auf minus 100, keine Ahnung, was ihr da für Möglichkeiten habt. Also bei der 5D Mark II von Canon geht's, glaube ich, von plus bis minus 5 oder so. Und ich habe dieses neutrale Profil ausgewählt, dann Kontrast noch ganz nach links, also auf minus 5. Und dann hat das Histogramm, dann kann man sagen, es ist einigermaßen zuverlässig, was da drin steht. Aber selbst wenn man das Standard-Bildprofil auswählt auf der Kamera, ist da schon eine Kontrastanhebung mit drin, die uns das Histogramm leicht verfälscht. So.
Sehr schön. Dann war das unser langer Foto-Quickie.
Das war ein Foto-Longi.
Ein Longi.
Wir haben noch einen Fotozeitschriften-Tipp von Simon.
Simon, der schreibt, hallo Happy Shooter, ihr seid auch immer an neuen und interessanten Fotozeitschriften interessiert. Mhm. Nun, da möchte ich euch jetzt mal die Zeitschrift Der Greif vorstellen. Dieser ist ein Projekt von zwei Augsburger Studenten, das sich vor allem an, in Klammern Hobby, Fotografen, Journalisten und Lyriker wendet. Der Greif ist vollkommen werbefrei, es werden unterschiedlichste Bilder und auf Zeitungspapier gedruckt und mit den unterschiedlichsten Texten versehen. Deswegen wahrscheinlich Lyriker. Der Greif kostet pro Ausgabe 5 Euro, was jedoch lediglich ein Unkostenbeitrag ist. Die Redaktion arbeitet ehrenamtlich. Ein sehr schönes Projekt, wie ich finde. Könnt ihr könnte man mal in Happy Shooting erwähnen. Haben wir ja hiermit getan. Liebe Grüße, klasse Show, der Simon. Ja, das ist der Greif, die haben auch eine Webseite, einen Blog. Da verlinke ich doch sehr gerne mal hin.
Der greif-online.de.
Genau, da ist der Link. Der greif-online.de, ganz genau.
Ja, sehr, sehr schön. Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende.
Genau, aber wenn ihr das hier hört, läuft ja gerade die aktuelle Aufgabe Zeit, aber keine Uhr, ab. Und deswegen soll es jetzt eine neue Aufgabe geben.
Ja, die läuft heute mal ein bisschen länger als sonst, weil...
Weil du bist weg.
Ja, ich bin mal wieder unterwegs. Ich werde mich nächste Woche am Dienstag werde ich mich in den Flieger begeben und bin dann quasi knapp über 14 Tage in den USA. Da halte ich zwei Workshops. Einmal den Brooklyn Cooking Workshop. Das ist dieser diese Kochkurs parallel zu einem Foto-Workshop über Essensfotografie. Das ist immer ganz spaßig, weil da kommen immer Pärchen, die dann zusammen sich da so ein bisschen austoben. Übrigens teilweise auch umgekehrt gegen das Rollenbild, der Mann in der Küche, die Frau am Fotografieren hatten wir auch. Also gibt's alles, finde ich klasse.
Finde ich nicht so ungewöhnlich, aber okay.
Ist es immer noch? Doch, also...
Ja, guck mal in den großen Küchen, da stehen fast nur Köche.
Das ist richtig, ja. Also aber so im Zuhause-Umfeld ist es halt doch oft noch andersrum. Dann der San Francisco Street Safari Workshop, dann noch hoffentlich noch ein bisschen Photo Day bei Leo Laporte im Studio, wahrscheinlich am 20., vielleicht aber auch am 21. Juli. Und also für alle, die zufällig gerade am 26., den Montag, den 26. Juli in San Francisco sind, ich werde da abends um 18.30 Uhr im San Francisco Apple Store im San Francisco Downtown ein bisschen reden. So eine Stunde über mich, meine Arbeit und so weiter. Also wen es interessiert, mich da als Sprecher zu sehen, der kann das auch tun. Genau. Und in der Zeit ist natürlich jetzt irgendwie schwierig. Vielleicht schaffen wir es wieder, einen Live-Feueralarm mit aufzunehmen.
Genau. Jetzt jedes Mal, wenn du in den Staaten warst.
Irgendwas wird passieren. Ich weiß aber auch nicht genau, wann und wie wir aufnehmen. Wir versuchen es mal. Also, aber sollte jetzt wirklich 14 Tage Sendepause sein, dann verzeiht es uns, weil meine 14 Tage in den USA sind jetzt gnadenlos dicht gepackt. Aber wir werden trotzdem versuchen, zwischendurch mal irgendwie ein halbes Stündchen Skype reinzukriegen, sollte eigentlich machbar sein. Tjo, aber ich verspreche jetzt einfach mal nichts.
Hängt immer von der Zeit und von der Leitung ab. Ist halt auch noch eine Zeitverschiebung, da müssen wir auch mal gucken, wie das dann passt. Genau, aber ihr sollt ja ein bisschen was zu tun haben bis dahin und deswegen geht die Aufgabe ein bisschen länger, nämlich von heute, also wenn ihr das hört, 8.7.
Was ist denn das Thema?
29.7. Das habe ich mir jetzt extra für den Abspann aufgehoben. Also es geht vom 8.7. bis zum 29.7. und das Thema Kunst. Also macht ein neues Foto, auf dem eure Interpretation des Wortes Kunst zu sehen ist.
Also heißt das, es muss ein besonders künstlerisches Bild sein oder? Nö, nicht unbedingt.
Nein, es kann entweder ein besonders, zumindest im Augen des Fotografen, ein besonders künstlerisches Foto sein oder es kann ein Foto von Kunst sein oder es kann irgendeine Visualisierung des Begriffes Kunst sein.
Ah, okay. Nur gut. No? Dann Kunst. Ab jetzt bis zum 29.07. Diesmal eine ganz lange Aufgabe.
Wieder in so, die Flickr-Gruppe Happy Shooting und das Tag HS Kunst. Wer da noch Fragen dazu hat, wie das funktioniert, auf happyshooting.de, oben auf Bilder, Aufgaben und dann runter zu den HGFs, also known as FAQ. Und da ist das nochmal alles beschrieben.
So, und ich löse jetzt noch das.
Du musst jetzt nochmal.
Ich mache jetzt nochmal ein Bild. Ich mache mal ein Selbstporträt. Achtung. Moment, Entfernung noch einstellen. Das ist ja auch alles hier manuell und so. Achtung. Das war die erste Phase und.
So. Sehr schön. Das. Jetzt hast du den Ritschratsch-Klick gekauft oder was?
Nee. Das ist so ähnlich. Das ist eine Zeiss Icon Tenax. Das ist eine. Der. Das ist so irgendwie Baujahr, ich glaube. Ende 30er Jahre oder so.
Ja, irgendwie so.
Und diese Tenax, die hat, also das ist, die benutzt normal einen kleinen Bildfilm, aber sie schießt Format 24 auf 24 mm. Die schießt quadratische Bilder. Mhm. und bekommt damit auf den 36er Film 50 Bilder und hat ganz interessant, dieser Aufzug, also das der Spannhebel, der ist nicht so mit der rechten Hand, so wie man es kennt, so mit dem Daumen, sondern der ist links vorne an der Kamera, wenn man die jetzt runterdrückt, also man drückt den quasi runter wie so einen dicken Auslöser. Das heißt, du hast auf der einen Seite links den Spannhebel, auf der anderen Seite rechts den Auslöser. Und das machst du quasi mit der linken Hand, machst du Ratsch und mit der rechten Hand machst du Klick. Und dann kannst du relativ schnell auch fotografieren. Also ich vermute mal, die war damals auch bei Presse und so ganz beliebt, weil du kannst wirklich so Ratsch, Klick, ganz, ganz schnell mit abwechselnden Händen eben. Und ja, das Ganze sehr robust gebaut, wie es gehört für so alte Analog-Klassiker. Und ganz toll ist im Deckel.
Ja?
Den habe ich über eBay bekommen.
Ah, okay.
Und im Deckel, also da ist so eine Lederhülle drum, deshalb knarzt das auch so ein bisschen, hat dann noch jemand aus dem Handbuch ausgeschnitten und reingeklebt Belichtungshinweise.
Nein.
Also da steht dann drin,
Sonne Blenden, lacht, Blende 8.
So ungefähr Blendenwerte bei 1/50 beziehungsweise 1/60 und dann steht da also offene Landschaft, Strand, Sonne 11, leicht bedeckt 8, trübe 5,6.
Wie geil.
Landschaft mit Vordergrund, oder Personen im Freien, bei Sonne 8, bei leicht bedeckt 5,6, trübe 4. Personen im Schatten, Sonne 5,6, leicht bedeckt.
Du willst 4. Das jetzt nicht alles vorlesen.
Das hört dann schon auf. Also das ist bei Aufnahmen in der lichtarmen Jahreszeit Blende um eine Stufe weiter öffnen als angegeben. Also das ist so ein richtiges, das reicht eigentlich auch aus, weil die Filme haben ja so eine gewisse Toleranz und in der Entwicklung oder beziehungsweise bei der Vergrößerung wird der ein bisschen korrigiert und dann passt das schon so. Also ohne Belichtungsmesser das Ding am Leder, an der Lederschnur um den Hals hängen und du wirst
knuffig.
Und 50 Bilder auf einem.
Was passiert denn, wenn du das jetzt abgibst ins Labor? Erkennen die das, dass das quadratische Bilder sind und machen die auch quadratische Abzüge oder was machen die dann da draus?
Tun die, erkennen die, ja.
Die erkennen die Lücke dann, ne, auf den Negativstreifen irgendwie. So. Sehr schön.
Ja.
Lustig. Gut. Zeig doch mal was.
Ich habe noch nichts. Ich habe das erste Film in der Kamera.
Ah, okay. Ganz neu.
Ja, aber quadratisches Format, quadratisch praktisch gut. Also die Bilder, nicht die Kamera.
So. Sehr schön. Ja, dann sind wir durch für heute.
Ja.
Ich sag einfach mal, wir wünschen dir einen guten Flug in die Staaten.
Dankeschön, ich wünsche euch eine gute Zeit und ja, ich werde mich von dort melden, sobald es geht.
Ja, da rechnen wir alle fest mit.
Alles klar. Also, dann bis dann und macht's gut und
3, 2, 1.
Happy Shooting!
Splitter gerade neulich wieder in die Hand gerammt. Alles,
sehr schön.
Alles super. Test, sprich.
Wer, ich?
Genau.
Ja. Au, hau, an, laut. Das ist mein Ohr weg.
Alle wach?
Ja.
Hier hast du es wahrscheinlich auf dem iPad.
Nö.
Nicht?
Nö.
Warum nicht? Das fände ich jetzt gerade cool, wenn das iPad hier liegen würde und darauf quasi der Twitter-Feed. Oder, naja, du hast wahrscheinlich auch so viel Platz auf dem Schirm, ne?
Ich habe hier zwei große Bildschirme und kein Platzproblem, habe eine Maschine drunter, die das ganz gut kann. Aber das mit dem iPad ist eine gute Idee, das mache ich jetzt mal.
Ist doch eigentlich gar nicht schlecht, ne? Gibt es auch ganz gute Clients für.
Kann man eben hinstellen.
Siehst du, ich habe gar kein iPad und trotzdem Ideen.
Das heißt dann quasi insgeheim,
das wird noch gefährlich.
Zugegeben, dass du eins willst.
Das wird noch gefährlich enden. Was haben wir denn? Ich muss an die Tür, hat geklingelt.
Alles klar, ciao.